Der Wandel in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht mehr aufzuhalten. Neue Wege, neue Modelle, New Work eben. Klingt schick, aber wie funktioniert das eigentlich? Und welches Bild von Familie und Arbeit vermitteln wir eigentlich gerade unseren Kindern, den Eltern von morgen? Wie sieht die Vereinbarkeit von morgen aus? Willkommen bei Future Family, Generation Familie und Beruf.
Die Arbeitswelt braucht Frauen. Doch was brauchen Frauen in der Arbeitswelt? Seit den 90er Jahren hat sich der Abstand bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern immer weiter verringert. Aktuell liegt der Frauenanteil bei knapp 50%. Doch spätestens beim Geld scheiden sich nicht nur die Geister, sondern auch die Geschlechter. Einer aktuellen Indeed-Studie zufolge fühlt sich weltweit fast jede zweite Frau nicht ausreichend für ihre Arbeit bezahlt. In Deutschland sind es sogar 57%. Doch nicht nur das. Auch in Bezug auf die Unterstützung durch die Arbeitgeber sind Frauen, insbesondere Mütter und pflegende Personen, unzufrieden. Über das und noch viel mehr spreche ich heute mit meinem Gast Ute Neher. Herzlich willkommen, liebe Ute.
Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ute, du bist eine anerkannte Expertin im HR-Bereich und aktuell Principal Talent Intelligence bei Indeed. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Beratung verbindest du globale und lokale Programme von Indeed und deine frühere Rolle als Head of Global Idea Center Program und deine Erfahrungen bei der Telekom AG in verschiedenen Fach- und Führungsrollen, zuletzt als Head of Global Talent Acquisition. Meine Güte, sind das viele englische Wörter. All das unterstreicht deine Expertise im HR-Bereich. Außerdem engagierst du dich als Beirätin im QEB, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personalmarketing. Herzlich willkommen, liebe Ute. Und wir starten direkt mit der ersten Frage. Warum beschäftigt dich das Thema Frauen in der Arbeitswelt so sehr? Und was begeistert dich an der ganzen HR-Welt?
Was begeistert mich an der HR-Welt? Dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Welt da draußen zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass sie nicht nur für uns Frauen besser ist, sondern tatsächlich für alle besser wird. Und das ist der Auftrag, den ich insbesondere in den HR oder in den Personalfunktionen sehe. Und wo ich auch sage, hier kann ich wirklich zum Gestalter oder zur Gestalterin werden. Und diesen Auftrag nehme ich gerne an. Und das treibt mich auch schon seit Jahren an. Ob selber als Frau und wie ich mich gefühlt habe, ob als Führungskraft von vielen Frauen in meinem Umfeld, die sich, wenn ich an Corona mich erinnere, entschuldigt haben, dass sie eben nicht so flexibel waren. Und ich gedacht habe, also entschuldigt euch doch nicht. Ihr seid gerade da. Ja? Also es sind so viele Themen, die es zu bewegen, die es zu verändern gibt. Weil eins ist sicher, wir müssen die alte Arbeitsnorm aus unserem Kopf verbannen. Und wir müssen es schaffen, in neue Normen, vielleicht weniger in Normen, sogar in flexibleren Rahmen zu denken, um alle mitzunehmen auf unserer Reise in die Zukunft.
Und warum ist das Thema Frauen in der Arbeitswelt 2024 immer noch ein Thema?
Naja, wenn man in unsere Studie schaut, und das war tatsächlich auch nochmal so ein richtiger Augenöffner für mich, dann denkt jede zweite Frau nach wie vor, dass Männer bessere Karrierechancen haben. Mhm. Also wenn alleine dieser Podcast 1, 2, 3, 4% wieder da bewegt, sich nochmal zu refreshen und zu denken, nee, das ist nicht so. Ich habe dieselben Chancen, ich muss sie vielleicht auch manchmal greifen, stärker fordern, dann wäre schon was gewonnen. Und deswegen müssen wir heute darüber sprechen. Und trotzdem, dass Unternehmen sich gut fühlen und sagen, wir tun doch schon ganz viel im Sinne von Chancengleichheit. Ja, wir machen doch. Fühlen sich Frauen nicht wohl, um eine Beförderung zu bitten. Sie finden nicht den Rahmen vor, den sie brauchen, um wirklich Vereinbarkeit von Familie, Beruf oder anderen Lebensformen, die sie gerade wie Care-Arbeit oder um sich herum finden, wirklich vorzuführen. Also von daher, ja, wir müssen darüber sprechen. Und was mich am meisten stört, ist, dass wir nach wie vor glauben, dass wir die Frauen fixen müssen. Und das müssen wir nicht. Wir müssen keine Frauen fixen, sondern wir müssen über Future of Work, wie gestalten wir die Arbeitswelt von morgen, sprechen, die alle inkludiert.
Wow, starke Worte, Ute. Wie sieht denn für dich die Arbeitswelt der Zukunft aus? Du hast ja schon ganz viel von der alten und der neuen Welt gesprochen. Wie stellst du dir das vor und was ist deine Vision für die Zukunft der Arbeit?
In meinem Bild, wenn ich träumen darf, dann haben wir wirklich einen inklusiven Arbeitsplatz. Wir reden nicht mehr über Frauen und Männer, wir reden nicht mehr über Menschen mit Behinderung, Migrationshintergrund und so weiter, weil auch Frauen haben ja unterschiedliche Attribute, das vergessen wir immer so gerne mal, sondern wir reden von einem inklusiven Arbeitsplatz, der wirklich flexibel ist, der sich strukturell anpassen kann auf die unterschiedlichen Lebensphasenbedürfnisse, die wir auch haben. Und dass es ein ganzjähriges Engagement des Hinterfragens gibt. Also ein Arbeitsplatz zur Zukunft muss flexibel sein, muss anerkennen, dass wir von unterschiedlichen Orten manchmal arbeiten müssen und muss auch anerkennen, wo Grenzen sind und wo auch Chancen sind.
Jetzt haben wir eingangs auch über diese Indeed-Studie gesprochen, die ihr weltweit durchgeführt habt. Was hat dich dabei besonders überrascht und wo hast du gedacht, das war natürlich klar, dass das so ist? Also wo gab es Punkte, die dich bestätigt haben in deiner Sicht und wo hast du gesagt, wow, das ist komplett anders, als ich erwartet habe?
Tatsächlich hat mich nach wie vor überrascht, dass weniger als die Hälfte der Frauen aktiv nach einer Gehaltserhöhung gefragt haben. Und auch wenn die jüngeren, jetzt nachwachsenden Generationen, die durch mehr Transparenz auch aufgewachsen sind und auch viel informierter gefühlt sind, ist das für mich eine erschreckende Zahl. Und wenn man dann dagegen liest, dass 80%, aber wenn sie danach gefragt haben, wirklich erfolgreich sind, also 80%, dann frage ich mich, verdammt, habe ich früher häufig genug nach einer Gehaltserhöhung gefragt? Ja, so ehrlich muss man ja auch sein. Ne? Man kann nicht über nur eine Studie sprechen, sondern wir müssen auch ein bisschen selbst reflektieren. Fragen wir genug danach oder machen wir und halten wir immer noch dahinter? Und auch wie wir befördern und wie dieses ganze Thema führen wir diese Chancengleichheit. Weil für mich war Deutschland immer das Land, das Diversity nur über das Thema Gender gespielt hat. Und deswegen habe ich auch vermutet, sage ich ganz offen und ehrlich, das wird besser dastehen. Aber in ganz, ganz vielen Attributen standen wir im Mittelfeld oder standen wir schlechter da. Und dann muss ich sagen, naja, vielleicht haben wir wirklich nur viel im heißen Brei darüber geredet. Aber angekommen in der Wahrnehmung der Frauen ist es tatsächlich noch nicht.
Wie kann man das denn fixen, Ute? Wir sprechen ja immer so oft von den Dingen, die irgendwie schief laufen und sind erschrocken. Und auch ich finde die Zahlen, die du gerade genannt hast, auch wenn ich sie schon kenne oder gekannt habe, jedes Mal aufs Neue denke ich, wow, das ist echt heftig. Aber wie kommen wir Schritte weiter? Wie können wir wirklich auf diese Zukunft, die du dir da vorgestellt hast und schon beschrieben hast, wie kommen wir dahin?
Naja, als erstes, indem wir anfangen, wirklich über was bedeutet Future of Work nachzudenken und damit nicht irgendwelches Buzzword-Bingo spielen, sondern wirklich die Dinge, die hier auch in der Studie benannt werden, wo fehlt es an Unterstützung, nochmal genauer zu beleuchten. Und anstatt über Frauen oder andere benachteiligte Gruppen zu sprechen, mit ihnen zu sprechen. Ja, ist der Rahmen, den wir da gestaltet haben, der richtige? Ich möchte, dass wir aufhören, wenn wir über Erfolg sprechen, über der arbeitet in einer oder sie arbeitet in einer 40-Stunden-Woche.
Ja.
Also weg mit den Vollzeitprivilegien, auf was Weiterbildung, was Lernen und so weiter hingeht, Abbau wirklich des Teilzeitstigmas. Warum müssen sich Frauen beweisen, wenn sie nach der Elternzeit wiederkommen? Da gehört ein gutes Onboarding dazu und dann sind sie genauso derselben Mensch, der in Elternzeit gegangen ist. Vielleicht mit anderen Bedürfnissen, weil sie nämlich eine zweite Herausforderung angenommen haben. Aber wie schaffen wir das wirklich zu vereinbaren und da Rahmen zu finden? Da muss auch die Politik ein bisschen nachbessern. Unsere starren, ich sag mal, Regelungen, wie man arbeitet, in welchen Teil, also in Arbeitszeitformen, sind für Frauen nicht immer die besten und die einfachsten. Auch da müssen wir uns dem ganz offen stellen. Und wir sind geplagt von Bürokratiemonstern, so würde ich das mal nennen. Und man kann auch sagen, ja, wir brauchen mehr Kindergärten, wir brauchen mehr Kinderkrippen, Haken dran, wissen wir alles. Aber es fängt bei uns an und es fängt bei den Unternehmen an. Und wenn ich zum Beispiel als Recruiterin in einem Gespräch sitze und ich höre von einer Führungskraft, die ist aber jetzt so 28, die köpft Kinderkrippen, dann gehört da ein paar auf die Finger. Und ganz klar zu sagen, das ist ein Diskriminierungsattribut. Weil der Mann mit 28 könnte sich ja auch morgen entscheiden, nach einem Jahr woanders hinzugehen. Oder vielleicht, oh nur Wunder, auch Familienpflegezeit zu übernehmen. Soll es ja geben, ne? Aber wir denken halt nach wie vor in Boxen. Und dafür, da finde ich, müssen wir anfangen aufzuhören, lauter zu werden und vor allen Dingen auch zu widersprechen. Ja. Also nicht hinnehmen, sondern auch wirklich jeder einzelne Standpunkt laut machen und widersprechen und dafür eintreten.
Ja.
Und gute Rahmenbedingungen schaffen.
Es klingt für mich doch ein bisschen danach, dass wir nicht nur das System fixen müssen, sondern ein Stück weit auch uns selber ermutigen dürfen, da auch Widerstand zu leisten und eben nicht alles anzunehmen, wie es uns auf dem Präsentierteller quasi vorpräsentiert wird, sondern da wirklich, wie du auch gesagt hast, nach Gehaltserhöhungen zu fragen, selbstbewusster aufzutreten und auch für die eigenen Rechte einzustehen.
Ja, und nicht nur Gehaltserhöhung, andere Arbeitszeitmodelle, wirklich das komplette Paket. Also wir müssen nicht etwas annehmen, nur weil es die letzten Jahre schon immer so gelebt wurde. Auch zu hinterfragen, auch mal in einen kritischen Diskurs mit dem Team zu gehen. Warum ist das so? Können wir das nicht anders haben? Und ja, es gehört dazu, auch Privilegien zu hinterfragen. Der Teamcall war schon immer 17 Uhr, dann machen wir ihn weiterhin 17 Uhr. Ja, wenn du da aber dein Kind abholen musst oder vielleicht die Pflege von deinen Eltern übernimmst oder vielleicht auch was für deinen Mental Health machst, ja, gehen wir mal nicht nur von den harten Dingen aus, ja, dann kann man auch mal im Team diskutieren, kann der Call nicht zu einem anderen Zeitpunkt sein. Und Dinge lauter zu hinterfragen. Es startet immer bei uns selbst. Natürlich, als wenn du in HR unterwegs bist, dann hast du einen Auftrag, Policies so zu gestalten, dass die Flexibilität gewährleisten, aber mit uns selbst, HR, das Team, das Unternehmen, die Kultur, die Gesellschaft. Und ich möchte nicht mehr sehen, dass wir nur Männer dafür feiern, wenn sie sich um Kinder kümmern auf LinkedIn, sondern ich möchte sehen, dass wir allen dafür feiern, dass sie etwas für unsere Gesellschaft tun. Die Pflegenden, die sich um Kinder kümmern, die gegebenenfalls was für die Pflege tun und so weiter und so fort.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Wenn ich mich mit HR-Verantwortlichen und jetzt auch mit dir unterhalte, frage ich mich immer zwei Sachen. Das erste ist HR überhaupt der richtige Begriff für das, was ihr da gerade anstoßt? Und wie geht ihr mit all den Anforderungen um? Manchmal habe ich das Gefühl, alle Themen, die aufpoppen, landen irgendwann bei der HR. Und ist es da nicht irgendwann mega überfordert, mit all diesen Bällen zu jonglieren? Kann man dann überhaupt wirksam sein? Was denkst du dazu? Wie empfindest du das? Wie entwickelt sich HR in dem Bereich in Unternehmen weiter?
Naja, erstmal müssen wir sagen, ob jetzt HR oder People and Culture oder und so weiter, you name it, mach einen anderen Name-Tag drauf und wenn du nichts veränderst, wird sich nichts verändern. Na? Ob du jetzt Human Resources oder Human Relations, People Experience sagst, schwang drüber. Worum es mir geht, ist, wir müssen HR aus dieser Service-Rolle wirklich herauskatapultieren. Sie haben eine Strategierolle und das bedeutet die Business-Strategie mit einer Humanized Focus Strategie, vielleicht sogar Human Centered Technology Strategy zu untermauern. Yeah. Ja? Und wirklich die Chancen, die uns Technologie bietet auf der einen Seite, plus den veränderten Rahmen auf der anderen Seite, den wir heute vorfinden, um da neue Wege zu gestalten. Können Sie alle Bälle immer gleichzeitig simulieren? Definitiv nicht. Aber dafür gehört es sich zum Beispiel, solche Studien auch zu nutzen, die zu reflektieren mit der eigenen Wahrnehmung, mit der eigenen Sichtweise, mit den eigenen Zahlen, Daten und Fakten aus dem Unternehmen und dann sich die Handlungsfelder aufzuzeigen. Aber auch ganz offen eine Strategie vorzuschreiben, die kann man reflektieren, die long-term ist und die sagt, das ist der erste Schritt, das ist der zweite Schritt, das ist der dritte Schritt. Und nicht Pinkwashing, Greenwashing und was man nicht alles da machen kann, wir malen das mal an und dann wird das schon gut werden, sondern wirklich mit Actionables, also wirklich mit Handlungen zu hinterlegen, die beim Mitarbeitenden, bei den jeden Einzelnen wirklich ankommt.
Du hast jetzt schon einige Handlungsfelder genannt, die verändert werden müssen oder die wir angehen müssen, Unternehmen, teilweise auch in der Politik. Was würdest du sagen, was sind noch weitere oder was sind für dich die brennendsten Punkte im Moment, wo wir ganz dringend dran müssen, die sowohl wichtig als auch dringend sind?
Also ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, Arbeitsnormen zu hinterfragen. Also wirklich, ist Arbeitszeit das richtige Messinstrument, sondern muss ich nicht wirklich dahin schauen, wie viel Arbeitskraft brauche ich, um dieses Thema zu erledigen, um diesen Baustein, diesen Erfolgsbaustein für mein Unternehmen zu erledigen. Und dann erübrigt sich die Frage, ist das jetzt besser in Vollzeit, in Teilzeit oder wie auch immer zu arbeiten, sondern wir schaffen uns diese Flexibilität, diesen Raum. Der zweite Punkt ist für mich, wirklich in Inclusive Design zu denken und zu handeln. Nicht also nach einer Norm Dinge auszurichten, wenn ich an Policies arbeite, sondern daran auszurichten, was braucht der oder diejenige, die am benachteiligsten ist, also die wir ausschließen würden. Weil wenn wir das in den Fokus setzen, dann helfen wir automatisch allen anderen. Ja? Also mal weg von der, ist das jetzt barrier-free oder barrier-armly, inclusive design first. Und ganz offen und ehrlich, Frauen gehören in den Fokus nach wie vor gesetzt. Gerade wenn ich diese Studie anschaue, weil ich glaube auch, wenn wir etwas für Frauen tun, dann tun wir etwas für die gesamte Gesellschaft. Weil das sind nicht einzelne Bedürfnisse, die nur Frauen haben, sondern das sind gesellschaftliche Bedürfnisse, die wir alle haben.
Eure Studie macht ja ganz viel sichtbar, was vielleicht für die ein oder andere noch gar nicht so auf der Hand gelegen ist oder gelegen hat. Wenn man sich jetzt in die Rolle dieser Frauen versetzt, die das alles jetzt mitbekommen, die damit aufwachsen, mit dieser Sichtbarkeit, der Ungerechtigkeit, der Nichtgleichverteilung, ob es jetzt Lohn ist oder was auch immer, du hast es ja gerade schon ganz ausführlich benannt, was macht das mit diesen jungen Frauen? Hemmt das nicht total, überhaupt ins Handeln zu kommen? Also wenn ich mir all diese Baustellen angucke und mir vorstelle, ich wachse damit jetzt auf, wir sind ja auch teilweise schon damit aufgewachsen, auch in dem Bewusstsein, dass es nicht gerecht ist. Wie kommen wir aus dieser Ungerechtigkeitsspirale raus? Wie kommen wir ins Handeln, auch was zu verändern?
In erster Linie, indem wir nicht anfangen, gegen etwas zu kämpfen. Also ich finde auch diesen Begriff des alten weißen Mannes, wenn ich das lese, da sträubt sich tatsächlich ganz, ganz vieles in mir. Für mich geht es darum, diese Transparenz, die wir jetzt haben, auch wirklich zu nutzen und mein eigenes Handeln zu hinterfragen. Frage ich nach einer Gehaltserhöhung? Komme ich wie selbstverständlich aus der Elternzeit zurück? Nehme ich meinen Mann oder meine Frau oder in welchen Familienverhältnis ich auch lebe, auch wirklich mit in die Pflicht? Ja? Diese Dinge auch wirklich zu nutzen. Und da haben wir ja noch gar nicht über Frauengesundheit gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Älterwerden gesprochen. Wir haben noch nicht über Menopause und so weiter gesprochen. Aber ja, früher, als ich ins Büro ging und auf der Toilette teilweise die Schachtel mit den Periodenmaterialien zu sehen, sei es jetzt ein Tampon oder Bing, man kann ja auch die Worte tatsächlich in den Mund nehmen. Tut nicht weh, ne? Also ist nicht schlimm, darüber zu sprechen. Da war das für mich so, oh, guck mal, hat jemand hingestellt. Ne? Heute gehst du wie selbstverständlich teilweise durch Toiletten und du findest es vor. Also wir gehen sehr selbstverständlich damit um. Auch ich erinnere mich in meinen ersten Berufsjahren, wie ich von einem Schamgefühl versucht habe zu verstecken. Oh ja, ich menstruiere gerade. Das ist jetzt irgendwie uncool, ne? Haben wir versteckt. Heute gehen wir öffentlicher, selbstverständlicher damit um. Und genau diesen Wandel braucht es. Diese Selbstverständlichkeit, dass das dazugehört zum Leben. Ob zum Älterwerden, dann irgendwann eben Hitzewallung zu haben und hey, ja, wir schwitzen. Wenn wir keine Hormone mehr haben, schwitzen wir. It's okay, ja? Und man kann auch danach fragen, ob man das Fenster öffnen kann, weil es einem gerade einfach total warm ist. Dann ist okay. Sowas gehört dazu und ich fordere jede Frau, jeden Mann dazu auf, solche Dinge einfach offener zu benennen, offener damit umzugehen, damit wir aus einer Gesellschaft des Versteckens hin zu einer Gesellschaft der Offenheit, der Transparenz, aber auch der Akzeptanz kommen. Und Akzeptanz ist, ich glaube, etwas, was wir brauchen.
Ja, du hast damit auch schon einige Tabuthemen angesprochen, die zumindest vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht so in der Öffentlichkeit besprochen wurden. Es gab kaum Bücher dazu, ja. Was gibt es noch für Tabus, die wir brechen müssen in der Arbeitswelt und auch als Gesellschaft?
Tabus. Ich glaube, ein Tabu ist, dass wir Frauen immer als Frauen beschreiben, auch mit Attributen, ne? Und auch erwarten, wie sie sich zu verhalten haben. Werden Frauen lauter, dann sind sie emotional und dann ist das und das. Also wir müssen tatsächlich mit denen, da gibt es auch Bilder zu Frauen und wie sich Frauen verhalten müssen, was Frauen tragen und so weiter. Damit müssen wir wirklich aufhören. Ich möchte nicht mehr in Medien lesen, dass Ute Neher trägt heute eine magentafarbene Hose und hat 10 Pfund zu viel auf dem Körper. Ne? Das will ich nicht mehr lesen. Ich will, dass wir darüber sprechen, welche Rolle ich einnehme, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, was es ist. Na, ich will, dass wir wegkommen davon. Und genauso, wenn sich Frauen stylisch kleiden, dann will ich nicht mehr über den roten Lippenstift sprechen oder das viel zu grelle Outfit, sondern ich will darüber sprechen, dass das ein Mensch ist, der ein Talent hat und das bringt er mit. Und damit hilft er uns, Probleme zu lösen. Und das sind so Themen, da finde ich, gehören Tabus gebrochen, genauso wie zum Thema Frauengesundheit, genauso wie zum Thema Älterwerden, genauso zum Thema Krankheit. Und der letzte Punkt ist Mental Health. Frauen tragen oft eine große Belastung mit sich und meinen auch nach wie vor, sie müssen diese Belastung verstecken und dürfen nicht am Arbeitsplatz darüber offen sprechen. Aber was ist denn das für eine Belastung, wenn das Kind gerade krank ist? Was ist denn das für eine Belastung, wenn das Kind vielleicht auch in der Schule nicht so gut ist, wie man sich das selber erhofft hat? Was ist denn das für eine Belastung, wenn in meinem Umfeld gerade was passiert, was mich emotional mitnimmt und wo ich vielleicht auch Sorge- oder Care-Arbeit übernehme? All diese Dinge, Mental Health ist so vielschichtig und nach wie vor glauben wir ja, wir dürfen uns diese Schwäche nicht leisten. Ja, kommt auch in der Studie raus, wir dürfen uns diese Schwäche nicht leisten. Wir wollen darüber nicht sprechen, könnte ja unangenehm werden. Und das gehört dazu. Und ich kann nur sagen, wenn ich damals zu meiner Zeit, als ich Krebs hatte, nicht eine Führungskraft gehabt hätte, die wirklich an meiner Seite gewesen wäre, die mich auch im Zweifel nach Hause geschickt hat und gesagt hat, hey Ute, das ist völlig okay, so wie du gearbeitet hast. Ich weiß nicht, ob ich heute dastehen würde, wo ich stehen würde. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen die Offenheit, aber wir brauchen auch das Miteinander und offen darüber reden.
So ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, der mir auch sehr aus dem Herzen spricht, die Rolle der Führungskräfte, wie sie Kultur prägen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen, gerade auch in herausfordernden, emotional schwierigen Zeiten. Wir haben ein bisschen diesen Punkt übersprungen, Ute. Wir sind direkt so in die fachlichen Themen gegangen. Das macht aber nichts. Ich würde es trotzdem gerne jetzt nochmal ansprechen. Du hast in vielen Konzernen gearbeitet, warst als Führungskraft schon lange unterwegs. Was hat das mit, also was ist deine Story eigentlich? Was hast du erlebt? Was sind deine Erlebnisse mit diesen ganzen Themen, die du jetzt im HR-Bereich umsetzt? Auch Führungskräfte, Arbeitskultur. Du hast gerade deine Krankheit, deine Krebserkrankung angesprochen.
Naja, also ich glaube, ich habe sie auch einmal ganz offen und transparent auf LinkedIn auch runtergeschrieben, habe es genannt von Rennen und Stolpern. Ich habe keinen ganz klassischen geraden Karriereweg gehabt. Ne? Ich komme aus dem Osten Deutschlands. Ich habe dann im Osten auch noch studiert in Chemnitz. Wurde gerade fertig, dann war mein LOI, Letter of Intent, von einem großen Unternehmen genauso viel wert wie das Klopapier, was bei mir hängt, nämlich nichts mehr. Ich fing als Praktikantin an, wurde dann tatsächlich erstmal nur befristet übernommen. War ich damals laut genug und habe schon genau gefragt, was eigentlich meine nächsten Schritte sind? Habe ich bestimmte Punkte nur hingenommen, weil ich dankbar war, meinen Einstieg in die Berufswelt geschafft zu haben? Definitiv. Ich habe am Anfang Projekte übernommen, ohne danach zu fragen. Und was ist denn jetzt drin für mich? Ich habe Vertretungen übernommen als Führungskraft schon. Da hatte ich die Rolle noch nicht mal. Und ich habe es gemacht, weil ich glaube, ich war mir gar nicht bewusst. Ich habe das typische Frau-Ding gemacht. Ja, mache ich schon. Ne? Passt schon. Ja, kann ich schon. Ne? Immer mal so über die Schulter mischen, mache ich schon. Und habe dann erst über die Berufsjahre auch gelernt, dass das falsch ist, was ich gemacht habe. Das ist falsch, war ich lauter einzufordern, was mir auch zugestanden hat. Das ist falsch, war zu sagen, wenn ich wieder vertröstet wurde, ja nee, also wir können gerade nicht, weil wir haben gerade die Position nicht frei und wir müssen erst den Umbau, da. Gab immer Gründe. Ich habe nicht konkret genug nachgefragt. Und genau das, was ich weiß, dass ich damals viele Dinge auch falsch gemacht habe, neben vielen Dingen, die mir geholfen haben. Ne? Also bitte, mag das mitnehmen. Ich habe tolle Chancen in meinem Leben gehabt. Aber ich habe genau diesen Fehler gemacht. Und deswegen ist es mir jetzt auch so wichtig, dass wir offener und transparenter darüber sprechen. Als ich mit der Schwerbehinderung aus der Krebserkrankung zurückkam, habe ich einen Rat bekommen, Ute, red mal nicht so offen darüber. Weil das könnte dir auch nachteilig bewirken. Das war gut gemeint, ne? Yeah. Weil, ja, sie hat die Schwerbehinderung, damit habe ich 5 Urlaubstage mehr gehabt. oh, die könnte ja anfälliger sein. Ne? Das ist genauso wie, sie könnte Kinder kriegen oder die Kinder sind noch klein. Ist dieses Thema Stigma, du hast ein Defekt im Sinne für andere, da. Und das sind so Themen, die möchte ich heute ändern. Und deswegen gehe ich auch mit einer manchmal sehr radikalen Transparenz mittlerweile damit um. Und finde auch genau solche Studien wichtig, weil nicht jeder ist im Moment bereit, schon so radikal transparent zu sein. Und auch das respektiere ich. Nur weil ich es für mich heute so entschieden habe, weil ich mich auch tatsächlich im Indeed-Umfeld sehr sicher fühle. Also es ist ein Unternehmen, was dieses Thema Vielfalt wirklich aus meiner Sicht mit Championship schon fast betreibt und auch hinterfragt. Da muss ich sagen, da fühle ich mich sicher und da kann ich das natürlich aus. Würde ich heute vielleicht 10, 15 Jahre zurückdenken, würde ich das genauso machen? Wahrscheinlich noch nicht. Umso mehr feiere ich jede Frau, die egal welchen Alters diesen Mut beweist und das macht. Und ich feiere aber auch jede Frau, die im Stillen hinterfragt, die sich Rat sucht und die vielleicht durch Gemeinschaft stärker wird. Weil auch das gehört dazu.
Danke, Ute, das waren sehr, sehr starke Worte. Wenn du diesen Frauen jetzt gegenüberstehen würdest, oder nochmal anders gesagt, was ich gerade ganz bewegend fand in deinem Statement war, dass ihr bei Indeed oder auch du als Mensch einfach die Dinge machst, auch wenn sie radikal sind. Und wahrscheinlich braucht es momentan auch einfach diese Radikalität, damit Menschen aufwachen und ihnen die Augen geöffnet werden. Und es wird wahrscheinlich Zeit brauchen, bis die Mehrheit das auch so sieht oder auch so lebt. Aber es braucht eben auch solche Unternehmen wie eures, Menschen wie dich, die da einfach mutig vorangehen und ihr Ding machen und es vorleben. Von daher, wenn du jetzt diesen jungen Frauen gegenüberstehen würdest, stell dir vor, die sind jetzt alle irgendwo versammelt in einem Saal und du könntest zu ihnen sprechen. Vielleicht hören sie ja auch alle zu. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben wollen? Du hast ja von dir selber auch gerade gesprochen. Du wärst vielleicht noch nicht so weit gewesen vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren. Was würdest du ihnen auf den Weg geben?
Informiert euch. Das ist Punkt Nummer eins. Schafft Sicherheit in dem Moment, dass ihr informiert seid. Findet eure eigene Stimme, ob es die Stimme alleine ist oder ob es die Stimme gemeinsam ist. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, hier sind ganz viele Frauen um uns herum, bildet Partnerschaften, nicht nur mit Frauen, mit Männern, mit jedem, mit allen. Schafft Allianzen, die euch den Raum geben, die euch die Sicherheit geben. Und zum Schluss, gebt Menschen eine Chance. Und das meine ich ganz ernst, weil auch jeder einzelne von uns, mit jeder einzelnen von uns stehen mindestens 100 andere Menschen, die mindestens genauso toll sind, vielleicht sogar besser sind, was ganz Tolles mitbringen. Das heißt nicht, ihr müsst einen Universitätsabschluss und so weiter und so fort, sondern gebt Menschen eine Chance. Und wenn jeder von uns 100 anderen Menschen wiederum eine Chance geben würden, dann tun wir was für uns und tun aber auch was für unsere Gesellschaft.
Ute, magst du vielleicht noch zum Abschluss sagen, was dir bei all den Dingen, die ihr in der Studie jetzt herausgefunden habt, was vielleicht ja, schockierend, erschreckend, enttäuschend, frustrierend ist. Was macht dir trotzdem persönlich Hoffnung?
Zum einen, dass wir es zulassen, viel stärker darüber zu sprechen. Und auch beim Frauentag haben wir ja dieses Jahr gesehen, ich glaube, am meisten aus der Studie wurde nach wie vor rezitiert, der Gender Pay Gap. Aber ich habe auch viele Medien gesehen, die tatsächlich mal geschaut haben, wie ist denn das mit der echten Diversität? Was sind denn andere Formen, Lebensformen und wie sind wir da unterwegs? Wir haben über Frauen und Gesundheit ein Stückchen stärker gesprochen. Also das, finde ich, macht mir Mut. Und was mir besonders Mut macht, ist, dass es immer mehr Menschen und mehr Frauen gibt, die sich tatsächlich mit den Themen auseinandersetzen und ihre Stimme finden. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, das nun stärker zu durchbrechen, und zwar regelmäßig und nicht nur am Frauentag, dann sind es vielleicht nächstes Jahr mehr als die 50% der Frauen, die optimistischer in die Zukunft schauen. Das wäre mein Wunsch. Neben dem, dass wir natürlich einen flexiblen Arbeitsrahmen finden, der wirklich alle inkludiert und anpassungsfähiger werden an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen.
Ute, wir sind leider schon am Schluss und ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst so richtig eingestiegen in die Themen und könnten jetzt nochmal richtig eintauchen. Trotzdem, um das Ganze nochmal ein bisschen abzuschließen bzw. zusammenzufassen, kriegst du auch nochmal zwei Aufgaben, wie alle meine Gäste zum Schluss. Keine Angst. Die erste Aufgabe lautet in einem Satz, was wäre dein ultimativer Tipp an die Generation Familie und Beruf?
Setz klare Prioritäten, um Beruf und Familie, wie auch immer Familie aussieht, erfolgreich zu balancieren und gestaltet das aktiv, aber entschuldigt euch nicht für eure Wahl.
Richtig gut. Und die zweite Aufgabe, Ute, mit 3 Worten. Wie glaubst du, wird die Vereinbarkeit von morgen aussehen?
Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und ich weiß, es wollen viele nicht hören, Ortsunabhängigkeit.
Wow, was für ein Statement zum Schluss. Ich danke dir, Ute, für deine Zeit, vor allen Dingen für dein Herz, dass du einfach weitermachst, dass du Spuren legst jetzt für die nächste Generation und die Generationen, die nach dir kommen, die es hoffentlich einfacher haben werden. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft und viel Gesundheit.
Lieben Dank.
Das war Future Family, Generation, Familie und Beruf. Weiter geht es hier in 2 Wochen. Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann folge uns auf Instagram unter Future Family Podcast oder abonniere gern unseren Newsletter unter www.future-family.net. Themenwünsche, Feedback oder Fragen schickst du mir einfach an hello@future-family.net. Ich freue mich, von dir zu hören.